Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die V2, das KZ und der Mond. Der Fall Werner von Braun hat Dirk Lorenzen es genannt. Und hier kommt das Feature.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Die Nacht zum 21. Juli 1969. Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond. Seine Worte sind unvergessen. Es ist ein kleiner Schritt für ihn, ein Riesensprung für die Menschheit und ein persönlicher Triumph für Wernher von Braun.
Für mich ist die erfolgreiche Landung unserer Apollo 11 Astronauten natürlich die Erfüllung eines Ziels, das wir 8 arbeitsreiche Jahre hinlang verfolgt haben.
Von Braun gilt vielen als Chefkonstrukteur der Saturn V-Rakete, die die Menschen zum Mond gebracht hat. Er besticht mit seiner Eloquenz und seinem Charme. Die Öffentlichkeit liegt ihm zu Füßen. Doch das ist nicht die ganze Geschichte.
Die Begeisterung über den Flug zum Mond sollte uns nicht das Leid vergessen lassen, das, um diesen Flug zu ermöglichen, auf der Erde geschehen ist.
Am Mondflug mag Wernher von Braun 8 Jahre lang gearbeitet haben. Seine Arbeit an Raketenwaffen aber hatte er schon 3 Jahrzehnte zuvor begonnen. Viele führende Mitarbeiter im NASA-Team von Wernher von Braun stammen wie er aus Deutschland. Und sie eint eine dunkle Vergangenheit. Während der NS-Diktatur entwickelten sie die Raketenwaffe V2. Gebaut wurde sie von KZ-Häftlingen.
Gerade bei diesem ersten Besuch Ende 1943 kann es gar nicht sein, dass er nicht mitbekommen hat, was das für furchtbare Umstände waren, unter welchen die Häftlinge lebten.
Die V2 mussten vor allem Häftlinge des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora am Harz unter unmenschlichsten Bedingungen herstellen. Etwa 20.000 wurden dabei getötet.
Er versuchte sich ja nach dem Krieg als irgendwie politisch neutraler Wissenschaftler darzustellen. Das ist aber, gelinde gesagt, Blödsinn.
Der Mondflug hat barbarische Wurzeln.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun kommt am 23. März 1912 in Wirsitz in der Provinz Posen auf die Welt, im heutigen Polen. Sein Vater ist ein preußischer Gutsbesitzer. Die Familie ist sich ihres Standes bewusst. Wernher, der mittlere von 3 Brüdern, begeistert sich früh für das Weltall und bekommt als Jugendlicher ein Teleskop geschenkt.
Ich habe dann so ein astronomisches Monatsblatt abonniert. Ich glaube, es hieß Sternbüchlein. Das kam jeden Monat raus. Und da erschien eines Tages im Jahr 1925 oder 26 ein Artikel drin, dass ein deutscher Professor namens Obert behauptet hätte, man könnte mit einer Rakete zum Mond fahren. Das regte mich furchtbar auf.
Berlin, Ende der 1920er Jahre. Es herrscht Raketenrummel. Über die Avus-Autobahn schießen zu Showzwecken Autos, die von Pulverraketen angetrieben werden. Ein populäres Buch des Physikers Hermann Obert und Fritz Langs Film Frau im Mond elektrisieren die Menschen. Und es gilt als ausgemacht, dass schon bald Flugkörper in den Weltraum starten werden, erklärt Christopher Lauer. Er hat sich in seiner Masterarbeit intensiv mit dem Werdegang Wernher von Brauns beschäftigt.
Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre gab es in Berlin, heute würde man sagen Start-up-Szene, aber es gab Leute, die haben an Raketen gebastelt, versucht welche zu entwickeln, insbesondere Flüssigkeitsraketen, also Raketen, die mit flüssigen Brennstoffen betrieben werden.
Im Alter von 18 Jahren verbringt Wernher von Braun jede freie Minute bei den Raketenbastlern. Die Gruppe experimentiert mit kleinen Triebwerken und baut Raketen, die einige tausend Meter hochfliegen.
Und dann wurde er, so die Legende, von der Reichswehr quasi entdeckt und die hat ihn sofort eingestellt und sofort zum Chef der gesamten Raketenentwicklung, erst der Reichswehr gemacht und dann natürlich später der Wehrmacht, weil Werner von Braun halt ein total genialer Typ war. Und danach ist er sofort in die USA gegangen und natürlich hat er dann dort auch wieder Raketen entwickelt und dann ist er zur NASA und dann hat er da natürlich die größte Rakete entwickelt, die es bis dato gab, die Saturn-Rakete. Und so ungefähr geht die Legende.
Werner von Braun erzählt die Legende selbst in einer autorisierten Biografie. Im Alter von gerade einmal 20 Jahren habe er den Leiter der Forschungsstelle des Heereswaffenamts überzeugt vom Sinn der Raketenexperimente. In einem langen Gespräch, wie er seinem Biografen diktiert. Die Erzählung vom brillanten Wunderkind hat Werner von Braun zeitlebens intensiv gepflegt.
Ich habe später zunächst an der Technischen Hochschule in Berlin mein Vorexamen Maschinenbau gemacht, im Jahr 1932. Und dann bin ich zur Friedrichs-Wilhelms-Universität in Berlin umgestiegen. Und dort habe ich 1934 einen Doktor der Philosophie in Physik gemacht.
Die Fakten sehen allerdings ganz anders aus. Tatsächlich brach Werner von Braun sein Maschinenbaustudium ab und wechselte zur Physik. Das Vordiplom hatte er mit der schlechtestmöglichen Note gerade noch bestanden. Ausgerechnet in höherer Mathematik und darstellender Geometrie, zwei Fächer, die für Ingenieure besonders wichtig sind, gab es nur ein genügend.
Es ist tatsächlich so, dass Werner von Braun eine Rakete konstruiert hat, das sogenannte Aggregat 1. Diese Rakete Aggregat 1, die er gebaut hat, war nicht funktionstüchtig. Die ist ein Konstruktionsfehler gewesen.
Vier Triebwerke dieses Typs wurden gebaut. Alle vier explodierten bei Versuchen auf dem Teststand. Dennoch bekam Werner von Braun 1932 eine Anstellung bei der Reichswehr. An der fachlichen Expertise kann es kaum gelegen haben. Wohl eher halfen die guten Kontakte seines Vaters. Magnus von Braun war zum Ende der Weimarer Republik Reichsminister für Landwirtschaft und Ernährung. Bei einem Herrenabend der Reichswehr trifft von Brauns Vater Ernst Ritter von Horstig. Der ist Chef der Abteilung für Ballistik und Munition im Heereswaffenamt Prüfwesen. Prompt bekommt er eine Anstellung und die Möglichkeit, eine Doktorarbeit zu schreiben. Die allerdings ist in weiten Teilen ein Plagiat, sagt der Wissenschaftshistoriker Christopher Lauer.
Werner von Braun hat in dieser Dissertation teilweise ganze Kapitel dem Sinn nach abgeschrieben aus zum Beispiel einer Publikation, die nannte sich Die Rakete. Das war so eine Raketenzeitschrift, die zwischen 1927 und 1929 erschienen ist. Werner von Braun schreibt da an der Stelle aus einem 5 Jahre alten Aufsatz lauter Formeln ab und fügt dem Ganzen nichts Neues hinzu.
Wie bei Arbeiten aus dem militärischen Umfeld üblich, ist die Dissertation damals unter Verschluss geblieben. Unter Verschluss heißt aber nicht, dass sie fachlich dünn sein muss. Andere Arbeiten von Mitgliedern der Raketengruppe genügten durchaus wissenschaftlichen Anforderungen.
Daher sieht es für mich so aus, dass Werner von Braun über die Verbindung seines Vaters in die Reichswehr da reingerutscht ist, dass er mit Sicherheit eine charismatische Persönlichkeit war, dass er mit Sicherheit auch einen charismatischen Führungsstil hatte und dass er auch in der Lage war, Leute dazu zu bekommen, das zu tun, was er von ihnen wollte. Aber ich glaube nicht, dass Werner von Braun in irgendeiner Art und Weise ein besonders genialer Wissenschaftler war oder irgendwie ein besonders genialer Ingenieur, der aufgrund seiner Fachkenntnis diesem ganzen Raketenthema irgendwas beigesteuert hat.
Auch ohne großartige Doktorarbeit macht der junge Mann Karriere. Für das Heereswaffenamt Prüfwesen bewertet er die Vorschläge anderer Raketenbauer. 1937 wechselt das ganze Team auf das neue Versuchsgelände in Peenemünde auf der Insel Usedom. Die militärisch sensiblen Arbeiten sollen im Verborgenen erfolgen. Zudem ist die Nahe Ostsee ein ideales Zielgebiet für Raketenversuche. Werner von Braun, damals erst 25 Jahre alt, wird technischer Direktor der Einrichtung und leitet ein großes Team, das eifrig die theoretischen und technischen Probleme angeht, etwa die Steuerung der Raketen. Eines ist allerdings klar: Es geht nicht um Raumfahrt und Mond, es geht um Rüstung und Bomben.
Ja, sehen Sie mal, es ist ja immer so im Kriege. Es sind dann, wenn die Dringlichkeiten hinter einem solchen Vorhaben stehen, plötzlich ungeheure Gelder und auch personelle Hilfsmittel verfügbar. Geld spielt plötzlich keine Rolle mehr. Auf der anderen Seite will das Militär natürlich ganz bestimmte Sachen haben. Die sagen dann nicht, wir wollen zum Mond fliegen, sondern sie sagen, wir wollen eine Fernrakete haben, die so viel Sprengstoff von Punkt A nach Punkt B tragen kann. Und damit engt man seine Ziele natürlich etwas ein.
Es war ein Teufelspakt, so die Legende. Werner von Braun und andere Raumfahrtbegeisterte haben sich, vielleicht sogar etwas naiv, mit dem NS-Regime eingelassen, weil sie nur so ihren Traum von Weltraummissionen umsetzen konnten. Doch wie viel Mondflug er damals selber will, ist unklar. In jedem Fall organisiert Werner von Braun sehr effizient seinen Stab zur Raketenentwicklung in Peenemünde. Ende 1942 fliegt Aggregat 4, bald V2 genannt, Vergeltungswaffe 2, erstmals bis an den Rand des Weltraums und stürzt zurück in die Ostsee. Dass die Rakete vor allem eine schnelle Waffe ist, berührt das Peenemünder Team offenbar nicht.
Das große Problem hier liegt darin, dass gewöhnlich die friedliche, der Zivilisation dienende Anwendung einer neuen Entwicklung, ob das nun Atomenergie oder Raketentechnik oder Fliegerei ist, spielt gar keine Rolle, so eng durchflochten ist mit ihrer möglichen militärischen Anwendung, dass es kaum möglich ist zu sagen, das eine darf man machen und das andere darf man nicht machen, weil derjenige, der an der eigentlichen Arbeit da ist, kaum die Linie ziehen kann.
Mit dem Anlaufen der Serienproduktion zieht das Raketenteam ganz andere Linien. Zunächst werden 800 KZ-Häftlinge in Peenemünde auf Usedom interniert. Die Gefahr von Bombardierung durch die Alliierten ist hier groß, weshalb die Produktion verlegt wird in das Rüstungsunternehmen Mittelwerk. Unter Tage in einem Berg 5 Kilometer von Nordhausen entfernt müssen Zwangsarbeiter aus dem KZ Mittelbau Dora an den Waffen arbeiten.
Wo sind wir hier? Was sehen wir hier?
Wir sind jetzt praktisch auf der Zufahrtsstraße zur Lagerstraße. Das ist die große, die hier den Grundstein hochführt.
Heute wirkt das Gelände der KZ-Gedenkstätte fast idyllisch. Sattes Grün, eine weite, hügelige Landschaft, die zum dicht bewaldeten Berg Kohnstein etwas ansteigt. Nicht ins Bild passt eine breite Straße aus Betonplatten.
Und die führt eben von Nordhausen und Niedersachswerfen, also hier den Ortschaften in der Nähe und den Bahnhöfen in der Nähe, hoch zum Lager.
Hier und da ein paar Schuppen. An manchen Stellen weisen noch erhaltene Grundmauern auf die frühere Bebauung hin.
Auf dieser Straße können wir jetzt die Zufahrt, also die Eingangslöcher sozusagen, zum Stollen erreichen.
Luisa Hulzreu, promovierte Historikerin, ist wissenschaftliche Volontärin der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Mittelbau Dora. Eine Ausstellung in einem schlichten, zweistöckigen Gebäude zeigt, das heute so harmlos anmutende Gelände war im Zweiten Weltkrieg eine Hölle auf Erden.
Werner von Braun war insgesamt über 20 Mal in Mittelbau Dora. Und wir wissen auch, dass mindestens einer dieser Besuche im letzten Viertel des Jahres 1943 stattfand, als es eben dieses oberirdische Lager, wo wir jetzt stehen, noch gar nicht gab und die Häftlinge im Stollen untergebracht waren.
Viele Kilometer lang ziehen sich die Stollen durch den Berg. Die Produktionsstätten für die V2 und andere Waffen wurden während des Krieges ständig erweitert. Die Zwangsarbeiter mussten unter unvorstellbaren Bedingungen arbeiten.
Das sind fast 10.000 Menschen am Ende des Jahres 1943, die in 4 Stollen leben. Das sind mehrstöckige Holzbetten, die da einfach irgendwie in den Stollen reingezimmert wurden im Prinzip. Da ist Staub, es ist 8 Grad kalt im Stollen. Es ist eine wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit. Sie müssen 12 Stunden am Tag dort arbeiten. Sie leiden unter Hunger, Schlafentzug, die entwickeln alle Arten Lungenkrankheiten, weil sie den Staub einatmen und so weiter und so fort. Also es sterben Ende des Jahres 20 Leute am Tag ungefähr in den Stollen. Also wenn man da zu dieser Zeit im Stollen war, kann man gar nicht übersehen haben, dass das passiert. Also 10.000 Leute übersieht man jetzt nicht mal eben.
Im Museum der Gedenkstätte belegen zahlreiche Schriftstücke die aktive Rolle Wernher von Brauns bei der Produktion der V2 mit Zwangsarbeitern.
Hier haben wir ein Dokument, wo Wernher von Braun an den Direktor des Mittelwerkes, Alwin Sawatzki, schreibt.
Ich bin auf Ihren Vorschlag sofort eingegangen, habe mir gemeinsam mit Dr. Simon in Buchenwald einige geeignete Häftlinge ausgesucht und ihre Versetzung ins Mittelwerk erwirkt. Mit herzlichem Gruß und Heil Hitler, Ihr ergebener Wernher von Braun.
Also wir können konkret nachweisen, es gibt mindestens diesen einen Termin, wo er wirklich selbst nach Buchenwald fährt und im Lager Häftlinge mustert.
Kamen die Häftlinge im Terrorregime des KZ und bei der V2-Produktion zu Tode, wurden sie durch neue ersetzt.
Ungefähr 60.000 Häftlinge haben das Konzentrationslager Mittelbau-Dora durchlaufen. Von ihnen sind etwa, genaue Schätzungen sind sehr schwierig, 15.000 bis 20.000 den Produktionsbedingungen zum Opfer gefallen. Die Zahl alleine der Häftlinge und das Alter, in dem sie umgekommen sind, ein sehr großer Teil, war noch nicht einmal 30 Jahre alt, ein weiterer großer Teil noch nicht einmal 40, das spricht für sich.
Rainer Eisfeld ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Osnabrück und inzwischen im Ruhestand. Er hat die Biografie Mondsüchtig über Wernher von Braun verfasst. Wohl die erste, die wissenschaftlichen Maßstäben genügt. Bei der Herstellung der Raketen, betont er, waren viele Mitarbeiter aus Peenemünde beteiligt. Geleitet hat die Anlage Arthur Rudolph, der schon zuvor auf Usedom eine führende Position bekleidet hatte. Wernher von Braun hat all das nach dem Krieg verschwiegen.
Er hat zunächst einmal überhaupt nicht erwähnt und in seinem Gefolge auch seine Biografen nicht, dass er außer der Tätigkeit als Entwicklungschef in Peenemünde noch eine zweite Funktion hatte. In dem Koordinationsausschuss, den Albert Speer als Rüstungsminister eingesetzt hatte, um die notwendigen Rohstoffe, Materialien, Arbeitskräfte für die Serienfertigung der V2 zu beschaffen, leitete er den Arbeitsausschuss Endabnahme. Und in dieser Funktion war er auch zuständig für Fragen des Häftlingseinsatzes.
Karl Zagen, den 12. November 1943, an den Direktor des Sonderausschusses A4, geheime Kommandosache. Sehr geehrter Herr Degenkolb, im Hinblick auf die Schwierigkeit der dort erfolgenden Prüfgänge dürfte ein Zahlenverhältnis von Häftlingen zu deutschen Fachkräften von 2:1 auf absehbare Zeit nicht zu unterschreiten sein. Heil Hitler, Wernher von Braun.
Ich kann dazu nur sagen, rückblickend, dass ich nichts anders getan habe, als was Millionen anderer Deutscher getan haben, die, was ihr Land im Kriege war, ihre Pflicht getan haben. Nämlich, dass sie ihre Fähigkeiten eingesetzt haben, in dem Versuch, ihrem Land zu helfen, den Krieg zu gewinnen. Ein Ingenieur im Kriege ist Soldat. Und an dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert.
Der Krieg ist nicht zu gewinnen. US-Truppen befreien am 11. April 1945 das Lager Dora. Tage zuvor war Wernher von Braun nach Bayern geflohen. Dort begibt er sich mit seinem Gefolge gezielt in amerikanische Gefangenschaft.
Zuletzt bin ich gelandet in einem Lager für Wissenschaftler, und zwar ausschließlich damals V2-Leute in Garmisch. Da haben wir dann die ersten amerikanischen Wissenschaftler auch kennengelernt und sind sehr bald in tiefe Fachgespräche versunken gewesen mit denen, die nur wissen wollten, wie das und jenes in der V2 gemacht worden war. Und aus dieser ganzen Geschichte ergab sich dann schließlich ein Vertragsangebot, zunächst für ein Jahr nach Amerika zu gehen.
Eine Situation ganz nach dem Geschmack des Organisators der Raketenforschung. Der Vertreter des gerade besiegten Nazi-Regimes verhandelt mit den Siegern. Zuvor hat er tonnenweise Dokumente in einem Bergwerk versteckt. Diesen Trumpf spielt er nun aus. Schließlich sammelt die US-Armee alle Dokumente und die verfügbaren Raketen aus dem Mittelwerk und schafft das gesamte Material über den Atlantik. Die systematische Ermordung der KZ-Häftlinge ist zwar durchaus bekannt, doch im beginnenden Kalten Krieg mit der Sowjetunion spielt dieser Umstand in den USA keine allzu große Rolle. Allerdings sind Wernher von Braun und sein Team erst einmal zur Untätigkeit verdammt und dürfen nicht an Raketen arbeiten. Sie müssen es hinnehmen, denn eine Alternative haben sie nicht.
Ja, zunächst mal war es für uns ja so, dass es vollkommen klar war, dass angesichts des Kriegsausganges eine Weiterführung der Raketensache in Deutschland ganz ausgeschlossen war. Wir wussten aber die ganze Zeit schon in Peenemünde, und meine Vorgeschichte aus dem Verein für Raumschifffahrt ist ja der beste Beweis dafür, dass die Rakete im Grunde genommen nur durch Betriebsunfall für militärische Gründe, Zwecke mal verwendet worden war und dass ihre wirkliche Zukunftsmöglichkeit in der Eroberung des Weltraums liegt.
Der Betriebsunfall tritt dann auch in der neuen Heimat ein. Nach einigen Jahren Pause tut das Team um Wernher von Braun wieder das, was es schon in Deutschland getan hat. Es baut Waffen.
Eine Änderung ist erst eingetreten mit dem Koreakrieg 1950. Der hat dazu geführt, dass in Huntsville, Alabama, die bestehenden Versuchsanlagen der Armee für ferngelenkte Geschosse ausgebaut wurden und Wernher von Braun zum technischen Direktor der Raketenentwicklung in Huntsville, Alabama, gemacht wurde. Während der 1950er Jahre haben die Peenemünder Konstrukteure unter seiner Leitung in Huntsville zunächst die Kurzstreckenrakete Redstone, eine weiterentwickelte V2 mit Atomsprengkopf gewissermaßen, konstruiert, die auch in der Bundesrepublik stationiert worden ist, und anschließend das Mittelstreckengeschoss Jupiter, das in Italien und der Türkei stationiert worden ist.
Vom Mond war auch in den USA noch lange nicht die Rede. Wohl aber träumten viele von Satelliten, die die Erde umkreisen sollten. Wernher von Brauns Vergangenheit war zwar bekannt, zunächst aber noch kein großes Thema. Er selbst arbeitete unermüdlich daran, die Öffentlichkeit für die Raumfahrt zu begeistern, schildert der Wissenschaftshistoriker Christopher Lauer.
Wernher von Braun war dann ja auch sehr viel in der Öffentlichkeit. Mit Walt Disney hatte er diese Fernsehserie gemacht, wo er Weltraum popularisiert hat. Er hat eine große Reihe in diesem Colliers Magazine gemacht. Das war so eine bunte Illustrierte, ja, wo er auch über Raumfahrt berichtet hat. Er war eine Person des öffentlichen Lebens. Er verkehrte auch mit Regierungsmitgliedern, war also auch dort wieder gut vernetzt in die amerikanische Politik.
Am 4. Oktober 1957 ist der designierte US-Verteidigungsminister Neil McElroy zu Besuch bei Wernher von Braun in Huntsville. Just an jenem Tag startet die Sowjetunion Sputnik, den ersten Satelliten, ein ungeahnter Schub für von Brauns Karriere. Er soll schnell die passende Antwort finden, und so hebt Ende Januar 1958 Explorer 1 ab, der erste US-Satellit. Er fliegt mit einer Jupiter-C-Rakete ins All, einer modifizierten Atomrakete aus Huntsville. Damit ist von Braun endgültig der Raumfahrtheld, wird fast zu einem Popstar auf beiden Seiten des Atlantiks.
Weil ich glaube, Wernher von Braun hat auch im Nachkriegsdeutschland natürlich eine Funktion erfüllt. Dieses, ja, es war ja nicht alles schlecht im Dritten Reich und jetzt zeigt ein deutscher Ingenieur den USA, wie man das mit der Raumfahrt macht. Also das schwang da ganz klar mit.
Auch in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora zeigen viele Exponate, wie nach dem Krieg den Tätern Begeisterung entgegenschlug, sagt die Historikerin Luisa Hulzreu.
Hier sehen wir einige Magazine, sowohl aus den USA, Time Magazine, und aus Deutschland, den Spiegel, wo er eben dargestellt wird als ein Deutscher, der es nach dem Krieg geschafft hat, also der Selbstbewusstsein gibt und der eben hier der große Held ist.
Kurt Jürgens mimte 1960 im Spielfilm »Ich greife nach den Sternen« Wernher von Braun. Der Spiegel schwärmte von Raketenbo und dem Kolumbus des Weltraums. Kritische Nachfragen nach dem Verhalten im Dritten Reich? Die Ausnahme. Ebenfalls 1960 wird das Raketenzentrum in Huntsville Teil der neu gegründeten NASA. Und ein Jahr später gibt US-Präsident John F. Kennedy den Mond als Ziel aus. Nach 28 Jahren militärischer Arbeit ist Werner von Braun für eine zivile Behörde tätig und baut erstmals nicht mehr Waffen, sondern eine Mondrakete. Doch die Vergangenheit im Dritten Reich lässt sich nicht abschütteln. Immer mehr überlebende Häftlinge des KZ-Mittelbau Dora schildern, welche Verbrechen dort geschehen sind. Von Braun weicht stets aus, bezeichnet Kritik an der militärischen Nutzung der Raketen als unfair. Wofür 1965 der Physiker und Songwriter Tom Lehrer nur beißenden Spott übrig hat.
Gather round while I sing you of Werner von Braun.
Er ist ein Mann, dessen Staatstreue sich nach der Zweckmäßigkeit richtet. Wenn man ihn Nazi nennt, runzelt er nicht mal mit der Stirn. Nazi-Schmazi, sagt Werner von Braun.
Sie haben dasselbe Problem bei einem ganz gewöhnlichen Küchenmesser. Mit einem Küchenmesser können Sie ein Stück Fleisch schneiden, das Sie aufessen, ja? Und Sie können damit auch einen Menschen umbringen, ja?
Man sage nicht, er sei scheinheilig. Man sage lieber, er sei unpolitisch.
Wenn man sich nur auf den Standpunkt stellt, ein Küchenmesser zu bauen, ist unmoralisch, weil es als eine Mordwaffe verwendet werden kann, dann können wir zurück in die Höhlen kriechen. So geht das einfach nicht.
Manche haben harsche Worte für diesen bekannten Mann. Aber andere denken, man sollte lieber dankbar sein.
Und das gilt für Atombomben und Raketen genauso wie für ein Küchenmesser.
Wie die Witwen und Krüppel im alten London, die ihre dicken Pensionen Werner von Braun verdanken.
Large pensions to Werner von Braun.
Einmal aber werden die Schatten der Vergangenheit bedrohlich lang. Ausgerechnet während der intensivsten Arbeit am Mondprogramm findet in Essen ein Prozess gegen drei Männer der Wachmannschaft des KZ-Mittelbau Dora statt. Auch Werner von Braun muss als Zeuge aussagen. Allerdings dringt er darauf, einem öffentlichen Auftritt in Deutschland zu entgehen. Von Braun macht seine Aussage am 4. Februar 1969 im deutschen Generalkonsulat in New Orleans.
Sollen wir heutigen unsere Arbeiten zur Erschließung des Weltraums einstellen, weil Raketen wie Flugzeuge auch militärisch eingesetzt werden können?
Der Rest ist schnell erzählt. Nach der Mondlandung wechselt Werner von Braun in die NASA-Zentrale nach Washington. Dort hat er kaum noch Einfluss. Die US-Weltraumbehörde reduziert das Raumfahrtprogramm drastisch. Und so nimmt Werner von Braun bald eine Stelle in der Privatwirtschaft an. 1977 erliegt er einem Krebsleiden. Er erlebt nicht mehr, dass Anfang der 80er Jahre das US-Justizministerium nach NS-Verbrechern sucht, die sich ihre Einbürgerung in die USA erschlichen oder bei denen die Behörden seinerzeit bewusst weggesehen haben. Dabei gerät Werner von Brauns Weggefährte, Arthur Rudolph, in den Fokus der Ermittlungen, sagt Rainer Eisfeld.
1982 ist er von Beamten des Justizministeriums vernommen worden und ihm ist die Frage gestellt worden, ob er in seiner Funktion als Betriebsdirektor des unterirdischen Mittelwerks, ob er weitere KZ-Häftlinge anfordern konnte. Ja, hat er zum ersten Mal zugegeben. Und auf die weitere Frage, haben Sie das getan? Yes, I did. Ja, das habe ich getan. Dann ist ihm die Absicht des Justizministeriums eröffnet worden, gegen ihn ein Verfahren zur Ausbürgerung einzuleiten.
Arthur Rudolph kommt dem durch den Umzug nach Deutschland zuvor. Er versucht, das Einreiseverbot in die USA über den Umweg Kanada zu umgehen, wird aber gestellt und klagt dagegen.
Und das hat ein Bundesgericht die Abweisung, die Zurückweisung bestätigt, mit der Feststellung, er sei nach seinen eigenen Angaben in Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt gewesen. Und ich denke, dieses Gerichtsurteil, das im Falle Arthur Rudolphs existiert, liefert auch einen Maßstab, um Werner von Braun zu beurteilen, der, wie gesagt, sukzessive von der Empfehlung vorhandene Häftlinge weiter einzusetzen, über die Berechnung von Häftlingszahlen bis zur persönlichen Auswahl von Häftlingen, ebenfalls in dieses Sklavenarbeitsprogramm verwickelt worden ist.
Wer nicht selbst dabei war, kann nicht sagen, wie er oder sie sich in Peenemünde, im Mittelwerk oder später in den USA verhalten hätte. Da steht Nachgeborenen kein Urteil zu. Doch die Fakten sprechen für sich, sagt die Historikerin Luisa Hulzreu. Die bis heute gern gepflegte Hochglanzlegende des unbekümmerten Weltraumfans Wernher von Braun, der nur zufällig ins NS-Regime verstrickt wurde, diese Legende ist schon lange widerlegt.
Seit ich hier zu arbeiten angefangen habe, ist mir eben bewusster geworden, dass er auch wirklich sehr konkret und mit vollstem Mitwissen akzeptiert, dass für seine Forschung wirklich tausende Menschen sterben. Der Historiker Michael Neufeld hat das mal auf den Punkt gebracht. Die V2 ist eine einzigartige Waffe, bei deren Produktion mehr Menschen gestorben sind als durch ihren Einsatz. Und das hat von Braun halt wirklich hingenommen, bewusst.
Die V2, das KZ und der Mond, der Fall Wernher von Braun, ist ein Feature von Dirk Lorenzen. Es sprachen Julia Brabant und Max Urlacher. Regie in diesem Stück hatte Klaus-Michael Klingsporn. Für den Ton verantwortlich war Christoph Richter. Und die Redaktion für dieses Feature liegt bei meinem Kollegen Martin Meyer.